Radio Tobia. Das Partnerschaftsradio von Via El Salvador und Tübingen.
Radio Tobia, la radio de hermanamiento de Via El Salvador y Tübingen.
Auf Wüstewelle 96,6 und Stereo Via 101,7.
Por Wüstewelle 96,6 y Stereo Via 101,7 FM.
Radio Tobia.
Voll cool, ey.
Que chévere.
Hallo und herzlich willkommen hier zu Radio Tobia am 3., 4. Januar in der Erstausstrahlung. Guten Rutsch wünsche ich euch gehabt zu haben. Gutes neues Jahr an alle. Ihr hört das Partnerschaftsradio von Tübingen und Via El Salvador alle 4 Wochen hier beim einzigen freien Radio für die Region Tübingen, Reutlingen und Umgebung. Das ist die Wüstewelle und die hört ihr auf den Frequenzen UKW 96,6. Im Kabel auf 97,45 und weltweit via Livestream über die Webseite wüste-welle.de. Radio Tuvia läuft hier alle 4 Wochen und die Erstausstrahlung ist wie gesagt am 4. Januar 2023. Alles andere sind Wiederholungsausstrahlungen. Heute freue ich mich, Maya Tillmann an der Strippe zu haben. Sie ist gerade in Peru. Sie lebt in Nähren normalerweise und ist Halbperuanerin. Und wir müssen reden über das, was in Peru in den letzten 4 Wochen passiert ist. Es gab nämlich sowas wie einen Putsch und dann ein Amtsenthebungsverfahren und der Präsident Pedro Castillo sitzt im Gefängnis. Es gab mehr als 20 Tote bei den Protesten, die eher für den Präsidenten waren. Aber was genau da passiert ist in den letzten 4 Wochen und wie es auch weitergehen kann, darüber möchte ich heute sprechen mit Maya Tillmann. Und Maya Tillmann ist uns zugeschaltet aus Peru, aus dem Süden, vom Pazifik, von dem Sommerhäuschen, wo die Surfer und die Archäologen und die Fischer zusammenkommen. Eigentlich idyllisch, aber auch dort bekommt man natürlich mit, was los ist, und es ist nicht gefährlich dort und keine Proteste direkt, aber du kannst das schon so ein bisschen jetzt einschätzen. Hallo Maya, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Dankeschön, Matzel. Ja, ich bin gerade aus dem Strand raus vom Spazieren und von der frischen Meeresluft hier rein, um mit euch zu sprechen. Und es ist, wie du sagst, sehr wichtig, dass wir über die Dinge sprechen, weil man da nicht viel davon hört. Danke für die Einladung.
Ja, in deutschen Medien hat man lange vergeblich gesucht, kamen praktisch keine Nachrichten, wenn da nur kleine Spalten und so. Also Peru ist nicht auf der Landkarte der AuslandskorrespondentInnen in einschlägigen Medien wie bei der Informationsstelle Peru oder beim Nachrichtenportal Lateinamerika. Da gab es gewisse Infos, aber es ist trotzdem schwer, sich hier ein umfassendes Bild zu machen über die Situation in Peru. Maya, was ist da eigentlich passiert an diesem 7. Dezember 2022?
Ja, also hier in Peru ist es, die politische Situation ist immer, wenn etwas passiert, dann ist es wirklich wie eine Telenovela, sagen wir immer hier in Peru. Ne? Das geht immer Schlag auf Schlag, Kapitel auf Kapitel, und es geht gleich immer so sehr stark los. Also Pedro Castillo ist seit 1,5 Jahren Präsident gewesen in Peru, und er hat damals die Wahlen gegen Keiko Fujimori gewonnen, und da waren sehr viele froh, dass das so war. Aber leider, als er dann als Präsident in der Macht war, und es ist auch schwierig, ein Land wie Peru zu regieren, ne? Und er hatte dieses Bild von diesem ehrlichen Lehrer, der an die Macht kommt und wirklich von unten was für das Land machen wird. Leider hat er sich mit der Macht verändert, wie immer. Wir wissen nicht genau, was da immer passiert mit allen. Ne? Und er hat ganz viele Korruptionsfälle gehabt, etc. Er hat irgendwann mal die guten Leute verloren, die am Anfang mithelfen wollten und mitarbeiten wollten. Und am Schluss hat er immer größere Sachen gehabt. Man hat mehrere Sachen gewusst. Und natürlich, die sind alle hinter ihm her und haben alle Schritte überwacht, was er macht. Ne? Und Ja, und was passierte am 7. Dezember war, dass ich bekam auf einmal die Nachricht von Ippolito, von unserem Hauptdarsteller von unserem Film Die Augen des Weges. Der ist ja in Cusco und der hat beschrieben, wie Pedro Castillo den Kongress auflöst oder das Parlament auflöst, mit denselben Worten wie Fujimori am 5. April 1992. Und dann haben wir das Video angeschaut in Deutschland, da waren wir noch in Nähren, und es war natürlich unglaublich, dieselben Wörter zu hören von diesem anderen Präsidenten, wo wir doch alle wussten, dass Fujimori für eine nefaste Figur ist in der peruanischen Geschichte. Und er sitzt ja im Gefängnis, weil er so viele Sachen gemacht hat, die einfach kriminell waren. Und genau dieselben Wörter zu hören von Pedro Castillo war wirklich wie, da ist uns das Schaudern über den Rücken gelaufen. Was ist denn hier eigentlich los? Das kann doch gar nicht sein. Und dann haben wir die Nachrichten angeschaltet und das Kongress verfolgt oder was los ist im Parlament. Und natürlich, das war so, wir hatten das Gefühl, er ist in eine Falle getappt. Man hat ihm gesagt, mach das, und er hat sich darauf verlassen, dass das funktioniert, und dann hat das natürlich nicht funktioniert, ne? Weil wenn man einen Putsch macht, musst du natürlich das Militär hinter dir her haben, wo du dann auch die Leute aus dem Kongress, die Parlamentarier, die auch komplett korrupt sind, da gibt es vielleicht zwei oder drei, die man vielleicht anhören kann, aber der Rest, es ist verrückt. Da muss man die Leute schon raus zwingen, aber da war nichts um das Parlament, das war normal, die haben ihre Tagesagenda normal durchgeführt und haben natürlich dann die Wahl gemacht, dass der Präsident Illegales gemacht hat und dass er festgenommen werden muss. Und Pedro Castillo bekam dann diese Nachricht, dass er bald festgenommen werden sollte. Und dann ist er natürlich aus dem Palast mit seiner Familie und seinem Köfferchen los und wollte ins zur mexikanischen Botschaft, die ihnen Asyl angeboten hatte. Natürlich sind die los und die Autos von dem Präsidenten sind aber dann bei der Polizei gelandet und mussten dann rein und dort wurde er festgenommen. Also es war sehr kurz, die ganze Aktion, innerhalb von 3-4 Stunden war dieser Putsch wieder vernichtet, ne? Und das Parlament hat dann die Vizepräsidentin als neue Präsidentin gewählt. Das war das, was am 7. alles passiert ist. Ne?
Ja, also da haben sich die Ereignisse überschlagen. Es war mehr oder weniger amateurhaft, also richtig stümperhaft, ganz schlecht vorbereitet. Also es war eigentlich zum Scheitern verurteilt. Du sagst, es ist eine Falle gewesen. Aber es war ja für den Tag, war ja auch der dritte Versuch geplant, ein Amtsenthebungsverfahren durchzuführen. In Peru gibt es ja wegen moralischer Nichteignung. Gibt es da dann wirklich Gründe? Hätte dieses Verfahren vielleicht sowieso funktioniert oder hat es nur funktioniert jetzt, weil er diesen Selbstputsch gemacht hat?
Ja, da gibt es verschiedene Meinungen, aber die meisten sagen, das hätte gar nicht funktioniert, weil die nicht genügend Stimmen gehabt hätten. Aber natürlich durch den Putsch versucht haben alle gesagt, ne, sogar Sigrid Bazán, die eigentlich ganz gut denken kann, sie hat auch dafür gestimmt, weil das ist komplett illegal. Das hat ja damals Fujimori ja auch illegal gemacht und war dann danach ein Diktator, ne? Und Pedro Castillo war sozusagen für ein paar Stunden ein Diktator, weil er das so versucht hat. Man wird später, ich weiß nicht, ob man herausfinden wird, was da genau passiert ist, warum er das gemacht hat, wie er sich hat dazu verführen lassen können. Und und es war an der Agenda, dass man das da wählt. Das war, wie du sagst, dieser dritte Versuch schon. Und das zeigt uns, wie instabil die politische Lage hier ist in Peru. Ne? Die Präsidenten kommen rein und raus, die Minister auch. Ich habe jetzt, glaube ich, gelesen, in anderthalb Jahren hat Pedro Castillo 72 Minister schon gehabt. Also der Wahnsinn. Ne? Es kommen gute Leute, die haben dann 2-3 Tage und dann sind sie wieder weg. Ne? Und also man kann gar nicht arbeiten, man kann gar nicht das Land aufbauen, man kann das Land gar nicht genau das geben, was es bräuchte. Erstmal zuhören, was braucht es denn? Ne? Welche Schritte sollten wir zusammen gehen, gemeinsam? Und klar, das ist der Spiegel von dieser Gesellschaft, die hier schon seit vielen Jahrhunderten gibt, die voller Hass ist, einander von allen Seiten. Alle brauchen sich, aber alle hassen sich. Und es ist wirklich... Der Rassismus hier und die Diskriminierung ist sehr, sehr groß. Ne? Wenn einer eine andere Hautfarbe ist, ist schon was viel Niedrigeres. Die meisten Familien in Lima haben immer noch dieses Leben, dass man, ja, man könnte sagen, also man hat Dienstmädchen, Leute, Frauen, die aus dem Hochland kommen, um eben die Häuser zu putzen, zu kochen, die Kinder aufzuziehen, während eben die anderen sich anderen Aufgaben zuwidmen und nicht mal eine Tasse spülen können. Ne? Und das ist dieses zerspaltene Land und das System, das hier vorangeht. Als das passierte, ist natürlich sind diese ganzen Gefühle wieder hochgekommen und speziell in Puno, Cusco, Ayacucho, Andahuaylas. Andahuaylas waren die ersten, die nach ein paar Tagen Proteste gemacht haben und gesagt haben, wir wollen das nicht und wir wollen, dass das Parlament auch alle weg sind, weil, wie ich schon vorhin sagte, ne, keiner im Kongress macht wirklich die Arbeit, die er tun sollte. Ne?
Es hat sich dann aber, also du hast gesagt, ja, es ging dann diese Spaltung des Landes hat sich ja sehr stark gezeigt und die Proteste gingen los. War das Solidarität für den Präsidenten, also für den Putsch oder was genau ging mit diesen Protesten denn alles einher und ja, wie kann man die Protestbewegung so ein bisschen auch beschreiben?
Also aus meiner Sicht, und das ist natürlich meine Sicht, die ich habe, ich bin da nicht im Hochland gerade, aber was hochging, war einfach diese Frustration. Dieser Präsident hat es wieder nicht geschafft. Er ist in ganz vielen Korruptionsfällen eingewickelt. Er hat ein Geburtstag für eine Tochter gefeiert für 80.000 Soles, glaube ich. Das ist wirklich wie ein, du lachst in die Gesichter der Menschen. Wie kannst du das tun? Ne? Und was ich weiß, ist, eine Freundin von mir lebt im Heiligen Tal, in Valle Sagrado, in Cusco. Und dort sind ganz viele Leute in der Pandemie aus Lima in diese Dörfer gezogen. Und diese Dörfer haben die Leute aufgenommen, haben den Ländern verkauft. Die Leute konnten ihre Häuser schön bauen. Und sie hat, sie ist da schon länger, sie ist schon seit, denke ich mal, 6 Jahren oder 7 Jahren dort. Und sie hat gesagt, sie hat sowas noch nie erlebt in diesen ganzen Jahren. Auf einmal, die konnten nicht mal zum Laden in die Ecke gehen, weil sie etwas weißer sind. Die Leute waren so sauer. Sie haben gesagt, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen nicht, dass uns diese Schicht regiert, Rasse ist und sich über uns so lustig macht. Also da kam einfach diese ganze Frustration, dieser ganze Hass, ne, raus. Und diese Freundin hat gesagt, wir haben am 5. Tag nur noch Schokoladenkuchen zum Frühstück gemacht, weil wir nur diese Zutaten hatten und wir konnten nicht mal zur Ecke gehen, weil die Leute, die waren einfach so sauer. Und das ist, was rausgekommen ist. Die Leute waren einfach mit der ganzen Situation sauer. Ich glaube nicht, dass sie Pedro Castillo unterstützt haben. Keiner hat gesagt, er soll wieder zurück, sondern einfach dieses, dass man so enttäuscht ist. Ne? Schon wieder hatten wir jemand, der von einem Dorf kommt und der macht das und es geht nicht voran. Wir haben keine kein Licht in diesem Tunnel, ne? Und ja, es ging los, es ging schwer los. Und natürlich, wenn diese Proteste losgehen, wissen wir nicht, welche Kräfte da sind. Es gibt Leute, die werden so trainiert von der Polizei auch und vom Militär und von den Mineros Legales, also die illegalen Minen, die Gold waschen im Dschungel. Die haben alle, es gibt sehr viele Interessengruppen, die sich dann in diesen Protesten dann reinmischen und die Sache dann auch hoch, gewalttätig hochbringen. Und dann wird es natürlich sehr, sehr gewalttätig. Und es gab, ja, ich glaube, 28 Tote. Ne?
Also man kann es, es ist wahrscheinlich schwer, jetzt schon zu sagen, aber du glaubst nicht, so wie es sich anhört, nicht nur die Protestbewegung hat Gewalt oder hat die Protestbewegung auch Gewalt angewendet, aber vor allem war es, glaube ich, ne, der Apparat, Polizei und Militär, die dann auch gezielt auf die Protestbewegung geschossen haben, oder?
Klar, also die Präsidentin hat gesagt, ich habe nie gesagt, sie sollen mit Kugeln schießen. Aber es gab die Waffen, die Kugeln, Menschen wurden umgebracht. Die ersten waren 14, 15, 16-jährige Jugendliche, die raus sind und gesagt haben, wir wollen das nicht mehr. Aber hier ist es nicht sicher, deine Stimme laut zu schreien, weil dann kann das passieren. Ne? In Ayacucho gab es den Fall von einem Mann, der kam nach Hause und hat die Proteste gesehen und da wurde einer angeschossen, der ist hin, der wollte ihm helfen und er wurde dann auch erschossen. Wie erklärst du dir das dann? Ne? Wie kann ein Militär oder Polizei einfach so in die Menge schießen? Es gibt natürlich auch Szenen, wo es ist wie im Krieg. Ne? Du siehst, dass beide Seiten sich Sachen werfen und alles, aber klar, wenn du ein Gewehr hast, gewinnst du da natürlich. Ne? Und das Schlimme ist, die meisten Fälle sind Jugendliche aus den Dörfern und wir haben die herzzerreißenden Szenen gesehen von den Familien, die ihre Toten vor Weihnachten beerdigt haben und das sind alles Leute aus den Dörfern, die eben diese Gewalt erlebt haben in den 80er und 90er Jahren mit dem Terrorismus. Ne? Und sie werden jetzt als Terroristen genannt von Lima aus. Alle, die auf die Straße gehen und protestieren, sind, auf hier sagt man Terrucos, ne? diese Terroristen. Und die Leute sind damit auch nicht einverstanden, weil die sagen, nein, ich gehe auf die Straße, weil ich diese Situation nicht mehr aushalte und möchte meine Stimme erheben und dann werde ich so behandelt und kann sein, ich komme da nicht eben wieder nach Hause. Ne?
Das ist ja, ein bisschen wirkt es wie so ein Reflex, sobald Protest gibt, wird die Terrorismuskeule auch wieder gezogen. Was ist da für eine Strategie dahinter? Auch Delegitimierung der Proteste oder warum wird der Protest gleich so als Terrorismus bezeichnet?
Klar, weil der... Also wenn die Leute wirklich aufstehen und es sind so viele Menschen, die hier in der sozialen Ungerechtigkeit leben und so viele Jahrhunderte lang immer im Nachteil leben und sie werden wirklich, also es ist der Wahnsinn, man kann sich das in Deutschland gar nicht vorstellen, ne? Dass es Menschen gibt, die haben kein Wasser, kein Essen, jeden Tag für jeden Zoll kämpfen und dann gibt es Leute, die haben so viel Geld und die verdienen sie normalerweise nicht ehrlich. Das ist immer, wenn man Gebiete irgendwie erhalten hat, Minenarbeit oder Korruption etc. Und da entsteht dieses schlimme Gefühl. Ne? Und klar, wenn alle Leute, das ist die Mehrheit, die so leben, wenn die alle aufstehen und sagen, jetzt reicht's, dann wird es natürlich für die Macht haben und das Geld, wird es nicht gut aussehen. Und deswegen muss man von vornherein sagen, nein, das sind Terroristen, man versucht sie auch gar nicht zu verstehen, man versucht gar nicht zu sagen, oh Moment, was ist da eigentlich los? Können wir mal hören, warum sie so sauer sind? Und das ist das Schlimme gerade. Es gibt gar kein, es gibt keinen Dialog, es gibt gar keine, keiner ist bereit zuzuhören, sprechen oder auch in sich hineinzufühlen und zu sagen, okay, ne, mir geht's gut hier in Lima, ich lebe gut und was kann ich denn für die anderen tun, denen es nicht gut geht? Weil um so zu protestieren, muss man ja, muss irgendwas passieren. Das macht ja nicht jeder oder irgendjemand so aus Spaß. Aber diese Einstellung gibt's gar nicht. Ne? Und das ist das, was schade ist. Die Leute hier in Lima, die sind sich gar nicht bewusst, in was für ein Land sie leben. Man sagt immer, ne, sie schauen nach Miami und haben den Rücken auf das ganze Land gewendet. Ne? Es gab vor 2 Wochen, ich weiß nicht, ob du Carlin kennst. Carlin ist einer, der macht jeden Tag Karikaturen und der ist wirklich super. Und er hat das Land gezeichnet, Peru. Und dann Lima, Departement ist einfach eine Insel und die schauen weg und all das ganze Land schaut auf sie zu. Ne? Also Lima hätte zum Beispiel gar kein Wasser, kein Licht, kein Essen, nichts. Lima ist eine Wüste, eine Stadt in der Wüste und braucht das ganze Land, aber behandelt es mit den Füßen. Ne?
Mhm. Kann man es wirklich so sagen, dass diese Grenze, also da zwischen Protest und Gegenbewegung, zwischen Stadt und Land, zwischen Lima und dem Rest verläuft? Weil in Lima leben doch auch viele Leute aus den indigenen Gemeinschaften. Gehen die oder auch junge Leute sind vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren auf die Straße gegangen für soziale Gerechtigkeit, die nicht unbedingt sogar indigen waren. Ist es trotzdem so, Lima gegen den Rest des Landes? Kann man oder wo kann man sonst noch vielleicht die Unterschiede oder so auch festmachen?
Also dieses Jahr hier, die Proteste in Lima waren sehr beschränkt, nicht so sehr. Und ja, vor 2 Jahren gab es diese Inti und Brian, die Tote in Lima, weil da die Proteste hochgingen. Das war mit Merino, ne, der auch illegal Präsident wurde. Ich glaube, dieses Mal ist wirklich es ist ganz klar, dass die Proteste vom Land kommen, von den Regionen, ne. Und es war auch Weihnachten und Neujahr und die haben ja auch gesagt, wir machen jetzt eine Pause über diese Feiertage. Und jetzt, heute geht's wieder los. Ne? Und heute ist auch in Cusco alles zu, Puno, Arequipa. Es gibt, glaube ich, 12 Orte, die sich gegen diese Situation weiter protestieren jetzt. Ne? Aber es ist schon dieses Lima, die Leute, die in Lima leben, die sind schon so in dem System. Ne? Die wissen schon, also die haben eine Arbeit von 9 bis 5 oder 6 und die haben schon angefangen, dieses andere Leben zu genießen und können sich auch mit dem Kredit das erste Auto leisten, etc., können auch in Restaurants gehen und das gute Essen probieren. Und ich glaube, da ist schon diese Spaltung da. Ne? Während in den Regionen, da ist das Leben einfach ganz anders. Und wir bräuchten wirklich Prozesse, wo man, wo die Leute sagen können, in sicheren Plätze, was sie für ein Land wollen, ne? Was ist für sie das gute Leben, ja? Und ich glaube, da muss man ganz, ganz weit rein, an die eine Kosmovision, in die Dörfer vom Amazonas, was sie wirklich wollen. Und eins wissen wir sicher, diese Dörfer, also wir haben ja 42 verschiedene Kulturen hier in Peru, die alle haben ihre eigenen Sprachen, die alle basieren in das Kollektive, ne? Im Eine, das Miteinander. Und das ist etwas, was man in Lima gar nicht versteht. Ne? Lima ist eine brutale Stadt, der Stärkere gewinnt sogar im Verkehr, der das größere Auto hat, wumm, ne? Ob er rot hat oder ob es ein Mensch ist oder egal. Und das ist etwas, das ist so ein Gegensatz. Das ist so verschieden, dass man Wie könnte man das schaffen? Da bräuchten wir eine Figur, die es noch gar nicht gibt, oder mehrere Figuren, die das einfach anders anpacken könnten.
Aber es wird sicher auch wieder eine Aufarbeitung auch gehen. Man muss sicher auch verzeihen und versöhnen, aber auch Gerechtigkeit. Wenn die Interimspräsidentin jetzt keine Verantwortung übernimmt, wer trägt die Verantwortung für die Toten, für die Gewalt jetzt? Was muss da auch passieren? Weil, so wie es aussieht, scheinen die ja nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden, die da geschossen haben.
Ja, das ist natürlich, die haben gesagt, das wird nicht untersucht. Und da denkt man schon, wie kann das sein? Es gibt Tote und es wird nicht untersucht, was passiert ist, ne? Es ist der Wahnsinn, Marcel. Also es ist wie im Wilden Westen. Ne? Man hat einen Protest, die Leute gehen protestieren, es gibt Tote und dann wird einfach nicht untersucht und gesagt, okay, wer hat geschossen, warum, wie. Das wird einfach nur, jetzt geht's weiter. Ne? Und heute, wie gesagt, gehen die nächsten Proteste los. Ich hoffe, es gibt da keine größeren Sachen, aber wer weiß, die sind alle sehr aufgebracht und sagen, es gibt, wird heftig werden. Ne? Jetzt zum Beispiel diese großen Straßen blockiert, ne? Die Interoceanica. Ne? Das ist heftig, da werden sie sich schon wehren, weil eben die ganzen Transporte von blockiert sind. Ne? Und da kennt sozusagen das Militär und die Polizei gar keine, also die haben da keinen Pardon. Ne? Die werden da wirklich vorangehen. Und das ist, die versuchen zum Beispiel zu dialogieren, aber wie machen die das? Ein Dialog, der eben, heute habe ich gehört, wie die gesagt haben, also das Volk wird, die Menschen werden als dieser Abschaum behandelt. Ne? Wie kann da ein Dialog entstehen, wenn man sagt, oh, dieser Abschaum steht wieder auf den Straßen, blockiert die Straßen und der muss einfach weg. Wenn das schon im Radio, im nationalen Radio gehört wird, die Leute werden noch saurer, ne? Also
ist es wirklich, also dieser, von dem Rassismus habe ich auch immer wieder gelesen, auch dass Castillo mit Tiernamen der Ex-Präsident belegt worden ist. Und ist es wirklich so auch so präsent in den Medien und so offensichtlich, da nicht mal pro forma versucht man da sich auf Augenhöhe oder auch wertschätzend einen Umgang zu finden. Ist das wirklich so?
Es ist so. An dem Tag, als Pedro Castillo den Putschversuch gemacht hat, wenn du gehört hättest, was die Journalisten live gesagt haben über ihn, ne? Weil es war wirklich, nicht gut gemacht, ja. Und aber was die für Wörter benutzt haben, um ihn zu benennen, das ist, da ist gar kein Respekt mehr. Und das kann man sagen. Der Respekt hier ist vergraben. Also es gibt keinen Respekt. Und vor kurzem hat auch ein Schauspieler hier gesagt, die ganzen Medien in Lima, die berichten gar nicht mit Klarheit oder mit der Idee zu informieren, sondern die Idee ist einfach nur, dieses Hassgefühl hochzubringen und einfach weiter auf diese Verschiedenheit hinzuschauen und man kann gar keine Brücken mehr bauen. Ne? Ich weiß auch nicht, wollen Sie die
Ja, die Rolle der Medien, ne, welche, wie hast du ja gerade schon beschrieben, wie kannst du dich dann überhaupt informieren? Wo kriegt man in Peru überhaupt noch überprüfbare und sachliche Informationen her?
Also ich normalerweise von den Leuten direkt, ne? Was die Leute erzählen, wenn sie dort sind. Es ging, als die Proteste losgingen, wurde sehr viel über Facebook gemacht. Es gibt ja zum Beispiel diese Red de Microsines von Grupo Chaski. Und die haben an den Tagen gesagt, Leute, wir müssen berichten, weil das die nationalen Medien zeigen, das stimmt nicht. Und dann, die sind in den ganzen Regionen und die haben angefangen, kleine Sachen zu berichten. Und das war gut. Und wie gesagt, das von Freunden, die dort sind. Weil sonst kann man das alles gar nicht glauben, ne? was sonst ist. Ich glaube, sonst die Republika, die zeigt so, sozusagen eine grobe Information. Aber es ist auch, also man weiß erst später, was wirklich los war. Ne?
Ja. Und viele Medien, also ich glaube, die Comercio-Gruppe ist ja auch so eine Art von fast schon Monopol, oder?
Ja, total. Total. Da kann man gar nicht... lesen, was da drin steht. Es stand, als es die Protesten losgingen, ein paar Tage später gab es in der New York Times einen Artikel gerade darüber, wie giert, also wie die Commercio-Gruppe das nur so berichtet, dass es für ihre eigenen Interessen funktioniert. Ne?
Ja. Also sowohl in den Medien als auch in anderen politischen und in der Politik und der Wirtschaft gibt es Interessen, die an dem Status quo eben festhalten wollen. Jetzt hast du gerade eine Art von Dialog angesprochen und ich habe auch nochmal davon gelesen jetzt, es gab einen Friedensmarsch, der ging, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar von der Polizei ausging. Was war das?
Also die wollten gestern einen Friedensmarsch machen, aber der wurde von der Polizei aus aufgerufen und es wurde schon am Tag vorher gesagt, das wäre gar nicht konstitutionell richtig. Also die Polizei kann das gar nicht machen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob da Leute hingegangen sind, ich glaube nicht, weil es gab gar keine Nachrichten darüber. Das sind diese Versuche, ich weiß nicht, die nicht richtig durchdacht sind und wer weiß, ne? Also ich glaube nicht, dass das der Weg ist, dass die Polizei auf einen Friedensmarsch aufruft. Ne? Die Menschen, die haben, glaube ich, da hat keiner was mit, also ich habe nicht mehr darüber gelesen. Ne?
Also die Polizei, die für einen Großteil der Toten bei den Protesten verantwortlich ist, will jetzt den Friedensmarsch machen. Ja, das klingt irgendwie schon ein bisschen paradox. Dann ein Punkt ist diese Spaltung, eben Land gegen Stadt und Lima gegen die Provinzen. Welche Möglichkeiten haben die Provinzen jetzt noch, um ihre Interessen durchzusetzen? Oder auch gibt es da auch eine Einigkeit oder ist das alles jetzt halt, die Wut kocht hoch und dann muss sich irgendwie ein Programm entwickeln? Aber welche Möglichkeiten haben die jetzt noch, außer weiter auf die Straße zu gehen?
Ja, das ist die große Frage. Also das Erste, was die alle wollen, ist, dass dass die Wahlen, die Neuwahlen angesetzt werden. Und es war ja dieser Punkt, warum das alles so hoch ging am Anfang, weil Dina Boluarte, die Vizepräsidentin, hat als Präsidentin angefangen und hatte dann damals gesagt, die Neuwahlen sind 2020. Und das ist natürlich wieder so ein, ne? Das Volk ist unzufrieden mit der Situation und man braucht Neuwahlen und sie sagt, ich bleibe jetzt erstmal 3 Jahre und dann reden wir über Wahlen. Ne? Und dann ging es los. Ne? Und dann hat sie, ich glaube, die wollen jetzt im Januar, die sind natürlich, die ganzen Parlamentarier sind jetzt gerade im Urlaub und die wollen Ende Januar dann schauen, ob es dann Neuwahlen geben wird, Ende dieses Jahres. Ne? Und warum es nicht schneller gehen kann, ist, weil es gibt viele Stimmen, die wollen die Verfassung ändern. Fujimori hat damals mit dem Putsch ja diese neue Verfassung gemacht und die ist ganz schlimm, weil die ist ganz neoliberal und auch für die Wahlen, also es ist einfach, und es gibt ganz viele Leute, die wollen, dass man diese Verfassung neu bearbeitet und dass man die Wahlen eben nach dieser neuen Verfassung macht. Und das ist das, was etwas länger braucht. Aber ich weiß nicht, was sie heute erreichen könnten. Die Idee ist, dass die Neuwahlen so schnell wie möglich da sind. Aber das Problem ist auch, wer wird sich zu den Neuwahlen stellen? Es gibt keine Kandidaten, wo man sagen kann, wow, die könnten was Gutes machen, weil das System einfach nicht funktioniert. Und das sehen wir schon seit so vielen Jahren. Also man müsste das wirklich komplett überdenken. Was ist, was Peru wirklich, man müsste genau von null wieder überdenken. Was sind die Aufgaben einer Regierung in so einem Land? Ne? Das müsste eigentlich ganz klar sein, ne? Dass für das Wohl der Gesellschaft, des Staates, dass das eine Aufgabe wird und nicht nur das eigene Wohl als Präsident oder Parlamentarier. Ne? Aber das, wie schafft man das? Wie schafft man das wirklich? Und es ist so divers, dieses Land. Wir haben in diesem Land an einem Tag Sommer, Winter, Frühling, Herbst. Und wir haben an einem Tag Früchte von dem ganzen Land. An einem Tag wird irgendwo ausgesät und geerntet. Bräuchten wir da verschiedene, diese Köpfe, die in den verschiedenen Regionen sind, und dass die sagen können, das brauchen wir gerade hier, das brauchen wir dort, ich weiß nicht, vielleicht sowas wie in der Schweiz, wo es eben nicht nur einer gibt, weil das ist auch ein Riesenproblem hier, diese ganze Zentralismus, ne? Lima, ein Kopf, der über alle bestimmt, das geht nicht mehr. Ne? Und ich weiß es nicht, es ist wirklich schwierig, wir bräuchten so jemand wie Gandhi, der ganz gewaltlos hier eine Revolution anfängt, die ganz anders ist, die einfach hier mit den Essenzen von, wie wir vorhin schon angesprochen haben, ne, die Aini, auch die IU, also dass man in der Dorfgemeinschaft oder alle zusammen mitarbeitet. Aber
ja. Gemeinschaftsarbeit auch in Lima, ja, einführen. Ja, ich glaube, es klingt wirklich total schwierig, aber auch nicht ganz hoffnungslos, aber in so schnelllebigen Zeiten so quasi innezuhalten und nochmal bei Null anzufangen, das ist ja quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Und selbst wenn es dann mal ein Indigener schafft an die Spitze der Regierung, dann wird er zum einen bekämpft von allen Seiten, zum anderen verfällt er auch an die Macht und die nächsten Wahlen, ja, bringen, die Hoffnung stirbt ja sofort quasi mit der Wahl wieder, aber ja, wo sollen die Leute herkommen und wer könnte auch an der Verfassung denn mitarbeiten, um mal von der Seite das zu bearbeiten? Gibt's da denn schon Überlegungen, diese Verfassung von Fujimori zu ändern und auch welche Art von Beteiligung da stattfinden könnte?
Ich weiß nicht genau, wie das sein könnte. Da kann ich nicht weiter informieren. Die haben versucht, das mit einer Assemblée Constituante, also genau diese Stimmen in verschiedenen Regionen von Peru zu hören. Aber es ist wieder, es wird wieder von Lima auch so, ja, das sind die Terrucos, ne? das bringt nichts, weil klar, es soll alles so bleiben, wie es ist, dass man das Land weiter ausbeutet und so schnell wie möglich reich wird und dann, dann das sinkende Schiff verlässt. Ne? Aber die Hoffnung ist immer, die ganz lokale Sachen zu machen. Ne? Es gibt bestimmt mehrere Beispiele, Aber es ist sehr, sehr schwierig hier, ne? Ja. Aber ich denke mal, diese 500 Jahre von Ausbeutung und Unterdrückung, die muss man auch langsam wieder abarbeiten. Ne? Und hoffentlich dienen diese bewegten Tage, dass von beiden Seiten mehr Einsicht, mehr Respekt wieder gewonnen werden kann. Ne? Mhm.
Eine Variante könnte schon auch sein, dass das Land ganz auseinanderfällt, dass es sogar zum Bürgerkrieg kommt. Und du hast gesagt schon, es gibt Pläne oder es gibt Leute, die sagen, ja, man müsste die südlichen, die ländlichen quasi Regionen abspalten von Lima, damit die merken, was sie dann nicht mehr haben. Was hältst du von so einer Überlegung?
Wow, ich weiß nicht. Also ich bin für gar keine Gewalt. Sobald ich Gewalt sehe, werden meine Knie weich und ich kann nichts mehr machen. Mir gefällt die Gewalt nicht. Ich höre viele Stimmen von Leuten, die ich kenne aus dem Süden, die dafür sind. Ne? Die sagen, ja, wenn wir uns abspalten, dann werden die sehen, wo sie bleiben. Aber wenn sowas, ja, das, wie du sagst, wenn das wirklich ernst gedacht wird, dann geht das gar nicht ohne Gewalt und das ist furchtbar. Ne? Ich glaube, es wäre wirklich viel, viel besser, wenn man, ja, ich hoffe, es passiert ein Wunder und es gibt etwas, das man das auf eine andere Weise lösen kann und dass es ein Beispiel wird, dass man diese Konflikte eben durch Liebe, durch Respekt und gute Energie lösen kann. Das ist mein Wunsch, ne? Weil ich möchte es keinem Menschen in Peru oder in Deutschland. Ich möchte nicht, dass jemand durch so eine Gewalttätigkeit durchleben muss. Das ist etwas, was sehr furchtbar ist. Ne?
Ja. Und die Vielfalt hätte ja auch ein riesiges Potenzial. In manchen Bereichen kann man das ja auch erleben, in der Kultur, beim Essen und so weiter. Da ist es ja der Wahnsinn, was das auch freisetzen kann, diese Verschiedenheit und die Vielfalt, ja.
Genau, und das ist, glaube ich, etwas, was wo man hinschauen sollte. Ne? Aber man muss diese Sicht auf, wie die politischen Systeme normalerweise laufen, man muss davon weg. Man muss wirklich in Peru reinschauen und sehen, okay, was haben wir? Ne? Die Diversität, die Vielfältigkeit, wie kann man es schaffen, sowas neu aufzubauen. Ne? Und da muss man erstmal so ein bisschen die Geschichte anschauen. Ne? Und ich habe jetzt mehrere Stimmen auch hier gehört, die haben das Buch El Espía del Inca von Rafael Dumet gelesen und alle sagen, das ist ein Buch, das wurde geschrieben, dass man genau versteht, was vor 500 Jahren passiert ist. Ne? Das ist genau, da kann man mitkriegen, was damals passiert und vielleicht dort anknüpfen und das von wieder herbringen und dann von da aus aufbauen. Ne? Ja, und ich glaube, das ist erstmal etwas, ne? Dass man erstmal in sich reinschaut, dass man in Peru, über Peru lernt und dann, dass man das dann für das Neue benutzen kann. Ne?
Worum geht es in dem Buch? Der Spion des Inka? Ja, ist das ein historischer Roman? Oder?
Ja, es ist ein historischer Roman und der ist über den Moment, wo die Spanier in Peru, das hieß ja nicht Peru, ankommen und wie eben die Inkas diese neuen Gäste aufnehmen und wie sie für sie ist. Und die Hauptfigur ist der Felipillo, das ist einer von den Inkas, der schnell Spanisch lernt und eben übersetzen kann. Und ja, man kriegt dann mit, was da so damals zwischen den Spaniern und den Inkas wahrscheinlich passiert ist.
Ja. Wie war es jetzt für euch anzukommen? Ihr seid ja erst nach dem Beginn der Proteste gereist. Und es gab ja zwischenzeitlich auch mal eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt. Wie habt ihr das Reisen jetzt und das Ankommen in Peru zu diesen schwierigen Zeiten erlebt?
Also hier, wie gesagt, merkt man nicht viel. Die Leute in Surasul, die Fischer und die Surfer und die Leute, die hier die Nachbarn, die haben, als die ersten Proteste losgingen, da haben sie gesagt, ja, vielleicht sollten wir was tun, weil die Panamericana geht hier gleich vorbei, also die große Autobahn. Aber die Leute also wollen keine Gewalt hier, ne? Und haben gesagt, nee, wir machen nichts. Aber sie spüren schon diese Ungerechtigkeit. Ne? Und jetzt, heute ist zum Beispiel hier alles, es ist ruhig. Ich sehe nur die Nachrichten von Cusco, von Puno, das ist dort. Und da müssen wir eben abwarten. Ne? Als wir ankamen, waren die Proteste vorbei und die hatten gesagt, wir machen jetzt erstmal ein paar Tage Pause. Das ist schon auch komisch. Ne? Wie kann man sagen, oh, weil Weihnachten ist, machen wir jetzt Pause, Neujahr und hier war Fest und alles. Und dann am 4. machen wir weiter. Ne? Das ist auch ein bisschen, da wissen wir auch nicht, wer die Fäden Wer zieht da die Fäden? Ne? Warum muss es denn so sein? Ne? Und ich glaube, die Mehrheit der Menschen, die wollen einfach in Ruhe leben. Und ja, es geht halt nicht. Und das ist das große Problem. Ne? Mhm.
Dann wünsche ich dir und euch hier noch eine gute Zeit in Peru. Passt auf euch auf und vor allem halt auch, ja, dass es friedlich bleibt, auch wenn die Proteste ab heute jetzt wieder losgehen. So noch kann man nichts sagen. Das wird dann in der nächsten Sendung hier vielleicht nochmal thematisiert. Wie lange bist du noch in Peru?
Noch 2,5 Wochen. Genau, noch 2,5 Wochen. Und dann werden wir schauen, ja, was hier los ist. Ne? Und hoffentlich gibt es keine Tote mehr. Hoffentlich werden die Neuwahlen bald angesetzt. Hoffentlich wissen wir, wann das Kongress zu ist. Aber wie gesagt, es gibt keine neue Sichten von einem guten Kandidaten oder Kandidatin. Und das wird auch sehr schwierig sein, dass das so schnell geht. Ne? Aber ja.
Es kann ja auch Überraschungen geben. Vor der letzten Wahl kannte Pedro Castilla auch niemand. Ne? Und das Potenzial der Stimmen aus dem Süden, also der indigenen Stimmen, das ist ja ein großes Stimmpotenzial auch. Ja,
klar. Und hoffentlich gibt es jemanden, der sich das traut. Das Problem ist halt, die letzten, ich weiß nicht, 10 Präsidenten sitzen alle im Gefängnis. Das ist nicht so, ja, keiner will sich dieser Verantwortung aneignen, wenn man weiß, dass man auf irgendwie, ich weiß, wir wissen nicht, was passiert da? Was passiert? Du kommst da als Präsident und dann passieren Dinge, die einfach dich dann ins Gefängnis bringen. Ne?
Wäre das was für dich, in den Peru in die Politik einzusteigen?
Auf gar keinen Fall. Es ist furchtbar. Es ist wirklich, ich glaube, die Energie dort ist so schmutzig und verdorben, dass dann wird man das. Und das ist das Problem. Für uns als Filmemacher, wir versuchen natürlich, die Energien durch die Filme zu schicken, zu harmonisieren. Zum Beispiel das Quechua hat so ein Reichtum an Ausdrücke, die wir im Spanischen und auch im Deutschen gar nicht kennen. Und die sind alle dafür, die Harmonie von Natur, Mensch und Gottheiten zu pflegen, dass das auch ein Weg ist. Ne? Und wir glauben, wir können durch das Filmemachen die Energien bewegen und die Politik hier, die ist es glaube ich, zurzeit nicht wert.
Ja. Da Energie reinzustecken. Ja, vielen, vielen Dank, Maja, für deine offenen Worte und die vielen Informationen, die du uns hier direkt aus Peru hergeschickt hast. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit und viele Grüße natürlich auch an deine Familie und alles Gute. Und bis zum nächsten Mal dann wieder hier im Sendegebiet. Gute Reise.
Ja, danke schön und liebe Grüße hier 14.000 Kilometer entfernt. Ja, macht's ganz gut und genießt das friedliche Leben in Deutschland.